Welcher Mensch ist eigentlich dein Held in deinem persönlichen Leben? Hast du da so jemanden? Irgendein Mensch, der dein Leben nachhaltig beeinflusst hat? Irgendein Mensch, dem du für ewig dankbar sein wirst? Ich liebe ja so Heldengeschichten. Und deswegen habe ich gedacht, nenne ich unsere Predigt heute mal als Held leben. Und ich liebe die Geschichten, so zum Beispiel 2009, da gab es in New York einen ganz dramatischen Zwischenfall. Da ist ein Flugzeug gestartet und ungefähr in 1000 Meter Höhe gab es einen Vogelschlag und beide Triebwerke fallen aus. Und der 57 Jahre alte Pilot, Sully Sullenberger, also Sully war sein Spitzname und Sullenberger sein Nachname, der hat eine Notlandung auf dem Hudson River in New York hingelegt, weil er nicht mehr zu einem Flughafen zurückfliegen konnte. Er hat nicht mehr genug Schub. Und von der Höhe, pro Sekunde sind die 15 Meter gesunken. Und er musste innerhalb von wenigen Minuten Entscheidung treffen. Und er hat 150 Leute hinter sich. Er weiß, wenn ich jetzt eine falsche Bewegung mache, sind 150 Menschen tot. Und er legt eine Landung hin und diverse Überwachungskameras haben das beobachtet, wie dieses Flugzeug auf dem Wasser gelandet ist. Und er hat im Flugzeug gesessen und alle raus. Er ist als letzter rausgegangen. Das ist so ein richtiger Held. Eine andere Story, die ich total liebe, ist die Geschichte von Gabriele von Lützow. Das ist eine Frau. Ich habe eine Dokumentation über die Entführung der Landshut gesehen. Das ist ein Flugzeug, das in den 70er Jahren von RAF-Terroristen entführt worden ist. Und Gabriele von Lützow, das ist eine Frau, die war damals Stewardess auf diesem Flug. Diese wollten eigentlich von Mallorca nach Deutschland fliegen, sind dann über einen unglaublichen Irrweg in Mogadischu letztlich gelandet. Und ein Sondereinsatzkommando von der GSG 9 ist hinterhergeflogen. Und diese Frau ist von der GSG 9, von diesen Soldaten befreit worden, von diesen Polizisten. Das ist eine deutsche Spezialeinheit. Und am Ende dieser Dokumentation fragt die Frau, waren das Helden für Sie? Und dann sagt die Frau, ja, das waren Helden. Ich hätte meinen Mann nicht kennengelernt, meine Kinder wären nicht geboren worden. Ich werde diesen Männern immer dankbar sein. Als ich das so am Ende dieses Films sehe, habe ich gedacht, wow, krass. Was haben diese Menschen, die haben unter Einsatz ihres Lebens, haben die so viele Menschen befreit. Über 80 Passagiere waren an Bord. Das sind Helden. Würden sie vielleicht selber gar nicht so sagen, diese Soldaten haben ja nur ihren Job gemacht. Aber für die Menschen, die davon profitiert haben, sind das Helden. Sie werden ewig dankbar sein. Welcher Mensch ist so ein Held in deinem Leben? In meinem Leben sind das meine Eltern sicherlich, die mir das Leben geschenkt haben. Aber wir sind ja dabei, unsere Perspektive auch auf die Ewigkeit auszurichten und zu schauen, welche Menschen haben in einer Ewigkeitsperspektive eine Rolle in deinem Leben. Wer ist ein Held? Und in meinem Leben ist es ein Mann, der heißt Martin Scharnowski. Sagt den meisten von euch wahrscheinlich nichts. Ist in der Brüderbewegung einer der bekanntesten Prediger dort und hat auf einer Pfingstjugendkonferenz gepredigt. Und Pfingsten 2000 saß da irgend so ein unmotivierter junger Mann da in der Zuhörerschaft und er hat gepredigt, was das Zeug hält. Und in einem Moment hat es mich erwischt und ich habe gedacht, ich muss aufstehen, ich möchte Jesus mein Leben wieder neu geben. Dieser Mann ist für mich ein Held. Aus der Ewigkeitsperspektive, wenn ich eines Mal bei Jesus ankomme, dann werde ich gewissermaßen in seinem Dunstkreis mit dabei sein, werde sagen, der Mann hat das Wort Gottes so gepredigt, dass ich mein Leben verändert habe. Dass ich wieder gesagt habe, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Das ist ein Mensch, der für mich ein Held ist. Und darum soll es gehen, dass wir Menschen aus dieser ewigen Perspektive heraus mitnehmen, dass wir einen Blick bekommen für das ewige Schicksal von Menschen, die um uns herum sind und welche Rolle wir spielen dürfen in dem Leben dieser Menschen. John Bevere hat gesagt, der größte Einfluss, den wir auf einen Menschen ausüben können, ist, ihn zu Jesus zu führen. Der größte Einfluss, den wir auf einen Menschen aus der Perspektive der Ewigkeit ausüben können, ist, ihn mitzunehmen zu Jesus. Das ist das, worum es heute auch gehen soll. Früher hat mir sowas oft Druck gemacht. So nach dem Motto, jetzt muss ich allen Leuten immer von Jesus erzählen, an jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Und dann wird man total unentspannt und total unausstehlich gewissermaßen. Es gibt manchmal ja so Situationen, wo es überhaupt nicht passt. Aber ich glaube, wenn man sich davon wieder ein bisschen löst, von diesem Druck und dieser Angst, dass man ja irgendwie Leuten unbedingt das alles erzählen muss, sondern an der Stelle auch auf das schaut, was Jesus uns anbietet, nämlich in Kooperation mit dem Heiligen Geist zu leben, dann kann uns das unglaublich entspannen. Ich glaube übrigens, dass Angst ein ganz, ganz schlechter Motivator ist, sondern die Christen an Pfingsten haben etwas wie Feuer erlebt. Das heißt, die Liebe Gottes ist in den Herzen der Christen so am Brennen gewesen, dass ein Petrus, der einige Wochen vorher seinen Hintern nicht hochgekriegt hat, als er gefragt worden ist, warst du nicht auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren? Nein, ich doch nicht. Hat Angst gehabt. Dreimal. Und der hat nicht 3 Jahre Bibelschule besucht und noch Rhetorikkurse und alles Mögliche. Der hat nur das Feuer des Heiligen Geistes erlebt. Und dann hat er vor vielen tausend Menschen gesprochen und gesagt, den Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, das ist der Messias. Und die Leute hat es ins Herz getroffen. Das hat nicht die Kraft von Petrus gemacht, das war der Heilige Geist. Und darum möchte ich euch motivieren, zu sagen, okay, wenn wir unterwegs gehen, wenn wir hinausgehen in unsere Welt, dann machen wir das nicht unter Druck oder Angst, sondern wir beten, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sind. Dass wir unterwegs sind in der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht aus eigener Kraft. Das ist kein Aufruf für die Leute, die besonders begabt sind, oder das ist kein Aufruf für Menschen, die besonders evangelistisches Herz haben, sondern es ist ein Ruf an alle Jünger. Wenn du dir das mal aufs Herz nimmst, in der Ewigkeitsperspektive, eines Tages wirst du vor Jesus stehen und dann bringst du hoffentlich Menschen mit. Dann ist da vielleicht deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen und du sagst, ich fange jetzt an für sie zu beten, weil ich habe diesen Standpunkt vor Christus eingenommen. Im Geist habe ich mich da schon mal hingestellt und habe mir gedacht, ich werde eines Tages vor Jesus stehen und ich will nicht allein da stehen. Ich habe Einfluss auf Menschen um mich herum. Ich darf die Liebe Gottes ganz praktisch leben. Ich darf für diese Menschen beten und das werde ich ganz praktisch tun. Und dabei werde ich ein ganz normaler Bürger bleiben. Und nicht irgendwie so Halleluja rufen, irgendwie durch die Gegend rennen, sondern ganz normal. Die Leute werden sagen, hey, was ist mit dir los? An wen glaubst du eigentlich? Die Leute werden auf dich zukommen. Und du wirst ein Zeugnis geben können. Darum soll es gehen. Nicht Angst, sondern Liebe Gottes, die ganz praktisch in unserem Herzen anfängt zu brennen. Und so ein Held zu werden für das Leben anderer Menschen. Paulus hat dieses innere Ziel gehabt. Er hat an eine Gemeinde geschrieben, und wir schauen uns gleich einen Text an, die war an der Stelle etwas von der Spur abgekommen. Sie hat diese Perspektive verloren. In der Gemeinde waren viele Leute auf dem Ego-Trip gewesen und haben nur noch ihres gesehen. Und mir ist wichtig heute, diese Worte von Paulus uns nochmal wieder vor Augen zu führen, um diesen Auftrag nochmal zu fokussieren und zu schauen, wie wir diesen Auftrag umsetzen können. Lass uns zunächst einmal vor Augen führen, was ist denn der Auftrag an Jünger eigentlich? Was ist der Auftrag von Menschen, die sagen, ich folge Jesus nach? Jesus hat vor sich, als er noch in der Welt war, also sichtbar, hat er seine Jünger vor sich gehabt nach der Auferstehung und sagt zu seinen Jüngern, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und dann heißt es da weiter, und er blies sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Was ist die Sendung von Jesus? Die Sendung von Jesus ist, hineinzugehen in diese Welt. Und er sagt, Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus sagt hier ganz klar, es gibt Menschen, die nicht an Jesus glauben. Und Jesus sagt, das sind Menschen, die sind schon verurteilt, haben die quasi die Menschen selber gemacht. Und ich bin gekommen, um diese Menschen zu retten. Da ist eine brennende Liebe, die Jesus veranlasst hat, die Herrlichkeit des Vaters zu verlassen, weil die Menschen ihn brauchen. Weil die Menschen seine Erlösung brauchen. Also mir ist wichtig, dass du am Ende dieser Predigt ganz klar verstanden hast, wenn du Christ bist, du hast eine Mission, du hast einen Auftrag. Und das Zweite ist, dass der Heilige Geist nicht irgendeine Option ist, so nach dem Motto, nice to have, sondern ohne den Heiligen Geist wirst du deinen Auftrag nicht erfüllen können. Diese beiden Punkte hat Jesus seinen Jüngern sofort ins Stammbuch geschrieben. Und ich möchte dich ermutigen, ich habe immer wieder auch mit Leuten gesprochen, auch jetzt in der Vorbereitung auf die Predigt, das macht manchmal so viel Druck. Und ich möchte überhaupt nicht, dass da Druck rüberkommt, sondern Motivation zu sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Benutz mich. Und das ist dann ganz entspannt. Das ist nicht so, dass man unter einer religiösen Knute ist, sondern dass man in der Freude und in den, also die Früchte des Heiligen Geistes sind ja Freude, Friede und so weiter, dass man so unterwegs sein kann und somit anziehen wird für Menschen. Wie gesagt, Paulus schreibt an die Korinther und diesen Text will ich mit euch jetzt mal anschauen. Korinther 9. Stopp, ich habe noch etwas vergessen. Dieser Perspektivwechsel aus der Ewigkeit habe ich gerade schon angedeutet. Das ist aber ja die Predigtreihe, in der wir unterwegs sind, deswegen diese Folie noch kurz. Dass wir uns das vorstellen, wir haben jetzt heute die Möglichkeit, im Geist vor Christus zu stehen und uns vorzustellen, was wird sein, wenn wir einmal bei dir angekommen sind. Und heute Entscheidungen zu treffen, die in der Zwischenzeit eine Relevanz spielen. Also zu sagen, ich werde eines Tages dieses Ziel erreichen bei Gott und ich will Menschenleben positiv beeinflussen. Ich möchte Menschen mit hineinnehmen in die Gegenwart Gottes. Das war das Feuer, das in Paulus gebrannt hat. Das werden wir uns gleich in diesem Text anschauen. 1. Korinther 9. Paulus sagt ab Vers 19, das bedeutet, dass ich an niemanden gebunden bin. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche, bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Das zeige ich euch gleich, das Foto. Dürft ihr schon mal drauf freuen. Paulus hat hier in diesem Kontext vorher, spricht er von einem Konflikt in der Gemeinde, wo Judenchristen Opferfleisch gekauft haben. Sie haben dieses Opferfleisch vom Markt geholt und dieses Opferfleisch war für Kultfeste benutzt worden, für Götzenopfer und so weiter und so fort. Das war für die Juden auch gar kein Problem, weil sie gesagt haben, diese Götter gibt es sowieso nicht, das Fleisch schmeckt lecker, das können wir uns mal reinhauen in Wams. Das Problem ist, dass in dieser Gemeinde Heidenchristen waren. Und die wussten aus ihrer alten Geschichte heraus, aus ihrer Geschichte, bevor sie Christen geworden sind, dieses Fleisch haben sie den Göttern geopfert. Und die wussten, was für komische Zeremonien damit verbunden waren. Und die haben ein Problem damit gehabt. Und das hat Leute gegeben, die waren im Glauben noch nicht so weit und die sind in Zweifel geraten. Und also haben wir hier drei Gruppen vor Augen. Einmal die Judenchristen, dann haben wir die Leute, die unter dem Gesetz sind, die ohne das Gesetz sind, Entschuldigung. Also die nicht das mosaische Gesetz haben. Und wir haben unter diesen Menschen haben wir einige Leute, die auch gewissermaßen die Paulus die Schwachen nennt. Also die einfach noch nicht so stark im Glauben sind. Und Paulus sagt dann, ja, theologisch, ihr lieben Heidenchristen, alles super schön, habt ihr recht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Das ist zwar richtig, aber es ist nicht wahr. Wahrheit bedeutet nämlich, dass etwas, was richtig ist, plus Liebe, das ist Wahrheit. Und das ist etwas, was Paulus diesen Christen dort ankreidet. Und er sagt, dass man aus Liebe um die Schwachen, dass man verzichten kann. Und er sagt dann, und dann fängt dieser Text an, wo er sagt, ich bin an niemanden gebunden. Dennoch mache ich mich zum Diener aller. Sein Ziel ist nicht Anpassung, totale Anpassung an die Kultur damals, sondern sein Ziel ist, diese Menschen zu erreichen. Das ist sein Fokus. Dafür tut er alles. Der Zeitgeist erwartet, dass wir absolut genau das Gleiche tun, was in der Welt auch getan wird. Das erwartet der Zeitgeist. Absolute Anpassung. Das hat Paulus nicht gemeint. Aber er hat gesagt, ich verzichte auf bestimmte Dinge, die mir eigentlich zustehen, weil ich will diese Menschen erreichen. Ich gehe gewissermaßen hinein in diese Kultur, in die Kultur des Judentums, in die Kultur der Heidenchristen, um sie zu erreichen. Das war seine Motivation. 5-mal kommt das in diesem Text vor. 5-mal. Ich will Menschen gewinnen. Da brennt etwas in Paulus. So dass der Status quo, liebe Gemeinde, wenn ihr das macht, dann erreicht ihr die Menschen nicht mehr. Merkt ihr noch was? Hier ist das nicht in Ordnung. Und das brennt in Paulus. Ich möchte euch von diesem Punkt, wo ihr jetzt gerade steht, nämlich, dass ihr Streitigkeiten unter euch habt, dass ihr sagt, ja, wir Judenchristen, wir können uns das schon erlauben und verächtlich auf die Heidenchristen zu schauen und die sind ja noch nicht so stark im Glauben. Dass Paulus sagt, das trennt die Gemeinde. Und von dieser Position müsst ihr weg. Und ich möchte euch hinführen zu dem, dass wir ein Herz bekommen, dass wir möglichst viele für Christus gewinnen und dass wir nicht sagen, ja, okay, weil du nicht so stark im Glauben bist, deswegen ist mir das auch nicht so ganz wichtig. Sondern das ist diese brennende Liebe für alle Menschen. Und Paulus hat hier Jesus selbst vor Augen. Jesus selbst ist das größte Vorbild für uns Christen. Und das wird hier auch deutlich in diesem Text. Jesus, von dem es im Johannesevangelium heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dann heißt es später in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Das ist etwas, was Paulus vor Augen hatte. Oder wie es im Philipperbrief so schön heißt, habt diese Gesinnung unter euch, die auch in Jesus Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich wurde. Gott selbst, der auf dem Thron saß, hat sich in eine kleine Futterkrippe liegen lassen, damit selbst die Hirten vom Feld kommen und sagen, okay, habe ich einen Ort, wo ich eine Gottesbegegnung haben kann. Das ist das, was Paulus vor Augen hat. Jesus hat seine Herrlichkeit verlassen, ist Fleisch geworden, so wie wir Menschen. Es ist anfassbar geworden. Und das ist dieses Bild auch, was ich mir so wünsche für uns, dass wir in dieser Welt anfassbar werden für Gott. Uns nicht von den Menschen distanzieren und sagen, da wollen wir alles nichts mit zu tun haben, sondern hinzugehen zu den Menschen, anfassbar zu sein. Ein Christ aus Fleisch und Blut zu sagen, so bin ich. Und ich komme hinein in deine Kultur. Ich komme hinein in deine Welt, weil ich dich gewinnen will. Weil ich weiß, es wird einen Tag geben, wo es darum geht, dass du bei Jesus bist. Und weil ich weiß, dass Jesus dein Leben nachhaltig verändert. Nicht nur in dieser Zeit, sondern dein Leben verändert in Ewigkeit. Dazu bist du geschaffen. Das ist diese brennende Liebe in Paulus. Geschaffen zur Beziehung zu Gott. Und ich habe keinen anderen Weg gefunden, außer Jesus. Das ist diese Leidenschaft, die in Paulus brennt. Paulus, Amen, ja. Paulus hat unter den Juden oft bitterste Ablehnung erlebt. Er sagt ja, ich bin den Juden ein Jude geworden. Da hat er bitterste Ablehnung erlebt. Und er hatte dennoch immer diese innige Liebesbeziehung zu seinem Volk behalten. Er hat es immer geliebt. Er hat so an einer Stelle gesagt, er würde sein Leben geben, wenn die Juden zum Glauben kommen würden. Er hat Timotheus, seinen Begleiter, beschneiden lassen, damit er von den Juden anerkannt wurde. All diese Dinge hat er getan und hat dennoch gesagt, ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich lebe nicht mehr unter dem Gesetz von Mose, was bedeutet, Das Gesetz ist nicht mehr der Weg zum Heil, sondern der Weg zum Heil ist Glaube an Jesus Christus. Das hat Paulus gelebt. Und in dieser Haltung ist er zu den Leuten hingegangen. Er hat gesagt, ich kenne eure ganzen Gesetze, ich kenne eure Gebote und ich passe mich möglichst weit an. Aber das werde ich nicht übernehmen. Eure Heilsvorstellung, dass man sich wieder an das Gesetz halten muss. Da wird Paulus ein Tier, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn wir in den Galaterbrief reinschauen, da flippt Paulus total aus, wenn wieder irgendjemand versucht, Menschen unter das Gesetz zu bringen. So nach dem Motto, du musst durch das Einhalten von Geboten Gott gefallen. Paulus sagt, das ist vorbei. Errettung, Erlösung bekommst du geschenkt, indem du dein Leben Jesus anvertraust. Das ist dieser neue Weg. Und dann sagt er, ich bin den Leuten ohne Gesetz wie einer ohne das Gesetz geworden. Oder einige übersetzen den Griechen ein Grieche. Das heißt also, möglichst hat er sich ganz weit angepasst. Jesus ist jemand, der Tischgemeinschaft hatte mit Zöllnern und Sündern, was für einen jüdischen Rabbi ein No-Go war. Wir haben in unserer Gemeinde eine Gruppe, die ins Gefängnis geht, die Gefangene in der JVA besucht. Vor einiger Zeit hat die NWZ darüber berichtet und dann habe ich einen Anruf bekommen. Wie könnt ihr nur dahin gehen? Wie könnt ihr euch mit diesen Menschen abgeben? Das war also für diese Person, die mich angerufen hat, undenkbar, wie man mit so solchem Abschaum etwas zu tun haben kann. Aber wir tun das als JVA-Team, indem wir sagen, wir wollen diese Menschen für Christus gewinnen. Das ist unsere Haltung. Wir wollen möglichst viele für Christus gewinnen. Und jetzt habe ich das tolle Bild, was ihr gerade schon mal gesehen habt. Jan im Talar. Das war in Bayern, als ich eine Hochzeit halten sollte und die Braut sagte zu mir, Jan, meine Oma kommt aus Kasachstan. Und für sie ist das schon ein ganz großer Angang, dass ich überhaupt in einer nicht orthodoxen Kirche heirate. Und wenn da noch ein freikirchlicher Prediger kommt, könntest du dir vielleicht ein Talar anziehen für meine Oma? Und ich habe dann gesagt, okay. Und das ist das Bild davon. Francis Schäfer sagt, alles, was im Neuen Testament an Form nicht ausdrücklich befohlen wird, ist frei, unter der Leitung des Heiligen Geistes für die jeweilige Zeit und den jeweiligen Ort gestaltet zu werden. Finde ich einen schönen Satz. Was die Heilige Schrift nicht unbedingt befiehlt, da habe ich Freiheit, auch in so einem Ding rumzulaufen, was mir in meiner Frömmigkeit und in meiner Kultur relativ fremd war. Einfach nur mal so als kleines Beispiel. Martin Luther hat gesagt, wir Christen sollen dem Volk aufs Maul schauen. Warum denn? Weil in der damaligen Zeit gab es eine Gottesdienste auf Latein, konnte kein Mensch verstehen. Das heißt, das Evangelium konnten die Menschen in ihrer Kultur, Sprache gehört dazu, gar nicht verstehen. Die haben ihr Ding abgezogen, ihre Zeremonie, aber es hat die Menschen nicht erreicht. Die Jesus-Freaks heutzutage, upsala, ich habe eine feuchte Aussprache, die Jesus-Freaks, ich bin einmal in den, ich glaube 90er Jahren, war ich bei den Jesus-Freaks in Hamburg in einem Gottesdienst. Da gibt es Cola und Chips zum Abendmahl. Da sagt man so als Freikircher im ersten Moment so, das ist ganz schön. Und wenn die Leute noch aus ihrer Volksbibel vorlesen, dann wird das noch mehr so, für einige so ganz. Aber warum machen die das? Weil die haben da die Punker, die haben da die Rocker in ihren Gottesdiensten sitzen. Die würden viele Leute bei uns in der Gemeinde vielleicht naserümpfend hier ertragen. Ich hoffe, dass sich das ab nächster Woche ändert und wir voller Punker und Rocker und, ja gut. Aber das ist die Haltung, die diese Leute haben. Wir möchten dem Punker ein Punker werden. Und darum gibt es bei uns Cola und Chips zum Abendmahl. Wir werden es nicht hier einführen, wir haben hier ein etwas breiteres Spektrum. Also da könnt ihr ganz entspannt sein. Ich bin allen alles geworden, sagt Paulus. Das ist diese Haltung. Und ich bin über diesen einen Satz gestolpert. Er sagt, ich will einige retten. Ich will einige retten. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es doch Jesus, der die Menschen rettet. Das passt doch gar nicht, Paulus, ist das ein Druckfehler oder so. Nein, er hatte diese Haltung, ich bringe die Menschen mit Jesus in Kontakt und dadurch werden sie gerettet. Ich darf dazu beitragen. Gott hat sich, warum auch immer, entschieden, sein Evangelium durch Menschen in diese Welt hineinzutragen. Jetzt müssen wir kurz die Nase putzen. Also heute möchte euch alles Unangenehme ersparen an visuellen Irritationen. Das ist also die Haltung, die Paulus hat und die eine Gemeinde sich immer wieder neu vornehmen darf und muss. Und dann geht es hier weiter im Text. Paulus benutzt dann zwei wunderschöne Bilder. Denkt daran, sagt er dann zu den Korinthern, dass alle wie in einem Wettlauf laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das alles, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Das ist das Bild, was Paulus dann den Korinthern nochmal mitgibt. Das haben die in Korinth auch sofort verstanden. In Korinth gab es die isthmischen Spiele, alle 2 Jahre gab es in dieser Stadt diese Wettkämpfe. Das war denen allen klar, das war ein Ereignis, alle 2 Jahre in Korinth. Seit 580 vor Christus wurde dort zur Ehre von Poseidon gefeiert, diese Sportfestspiele. Das wäre so, als wenn ich vergleichen würde und sagen würde, der VfB Oldenburg, na gut, der ist nicht gerade erste Bundesliga, aber die EWE Baskets ringen darum, die Meisterschaft zu erringen und die wollen den Sieg erringen und das ist euer Vorbild. Kämpft so, spielt so gut Basketball wie die. Das hat Paulus hier vor Augen. Spricht auch da, in die Kultur der Korinther hinein. Benutzt deren Bilder. Und an der Stelle geht es nicht in erster Linie um einen Konkurrenzkampf zwischen uns Christen, sondern dass wir tatsächlich unterwegs sind, dass wir ein Ziel haben, dass wir sagen, das ist unser Ziel, wir wollen Menschen für Jesus gewinnen. Und Paulus sagt, wir haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Wenn ich so einen Lauf vor mir habe, dann haue ich mir nicht vorher noch ein Kotelett rein und alles Mögliche an komischen Essenssachen, sondern ich habe vorher das im Idealfall schon mal trainiert, die Strecke, die ich nachher machen möchte. Ich habe mich darauf vorbereitet und ich habe mich überprüft. Alles, was mich am Erreichen des Zieles hindert, es sei erlaubt, vielleicht gar wertvoll, darf ich, ja muss ich lassen, sonst droht die Gefahr, dass ich auf der Strecke bleibe. Was für ein peinliches Bild. Auf der Strecke zu bleiben, wenn man auf so einem Lauf unterwegs ist. Oder das zweite Beispiel, was er benutzt, vom Boxen, vom Faustkampf, wo er sagt, ich schlage nicht einfach nur in die Luft, sondern ich diszipliniere mich selbst, weil ich habe ein Ziel. Und wenn wir uns diese Boxer vor Augen führen, was das für durchtrainierte Typen sind und wie viele Stunden die am Joggen sind und hier Seilhüpfen machen und Sparringspartner platthauen, die haben vorher richtig trainiert. Und das ist das Bild, was Paulus den Korinthern vor die Augen malt, was Paulus uns hoffentlich wieder neu wichtig macht. Christen sind keine Nachsitzer, sondern Nachfolger. Es sind Rennläufer mit einem unbändigen Siegeswillen. Das ist das Bild, was Paulus vor Augen malt. Und wenn wir uns das nochmal ganz vor Augen halten, dass er sagt, das habe ich von Christus so gehört. Das ist der Auftrag von uns Christen. Ich habe meinen Auftrag verstanden. Ich weiß, dass ich den Heiligen Geist dafür brauche. Wie Jesus das ja auch gesagt hat, in der Apostelgeschichte. Aber wenn der Heilige Geist über euch kommen wird, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. Auch da, die Jünger haben nach der Himmelfahrt nicht sofort angefangen zu missionieren, sondern sie haben gewartet, bis die Verheißung da war. Sie haben auf den Heiligen Geist gewartet. Das war das Entscheidende. Das heißt also, diese Erneuerung von den ganzen Jüngern, diese Erneuerung von den Menschen, die Jesu Nachfolger waren, passierte durch den Heiligen Geist. Das beginnt immer persönlich. Erweckung beginnt immer persönlich. ist nichts, was immer für die anderen gilt, sondern es fängt bei dir persönlich an. Gypsy Smith, das ist ein Evangelist, der in Amerika und England gewirkt hat, der ist mal gefragt worden, wie man eine Erweckung starten könnte. Und er hat geantwortet: Geh heim, schließ dich in deinem Zimmer ein, knie dich in der Mitte auf dem Fußboden und zieh mit Kreide einen Strich um dich herum und bitte Gott, innerhalb dieser Markierung zu starten. Wenn er dein Gebet beantwortet hat, wird Erweckung auf dir sein. Das hat mich, als ich das gehört habe, ich gedacht, das ist doch ein krasses Gebet. Das wünsche ich mir, dass ihr damit nach Hause geht. Dass ihr sagt, okay, vielleicht habe ich dieses Feuer für Jesus noch nicht, das weiterzutragen. Vielleicht habe ich das heute vielleicht das erste Mal wieder neu verstanden. Ich werde eines Tages in der Ewigkeit bei Gott sein und ich habe die Möglichkeit, viele Menschen mitzubringen. Und das ist etwas, was Jesus auch von mir erwartet. Und dann zu sagen, okay, Gott, noch ist es nicht da, aber in die Stille zu gehen, in die Gegenwart Gottes zu gehen und zu sagen, ich mache im Geist oder vielleicht auch wirklich eine Markierung um mich herum, gehe auf die Knie und sage, Gott, lass die Erweckung hier in diesem Kreis beginnen. Stell dir mal vor, wenn das jetzt 250 Menschen tun, wo sind wir dann am Ende des nächsten Jahres, 2018? Wenn jeder einen zu Jesus führt, wenn wir für die Menschen im Gebet einstehen und sagen, Gott, ich wünsche mir so sehr, dass mein Nachbar oder mein Arbeitskollege dich kennenlernt. Heiliger Geist, gib du mir den richtigen Moment, wo diese Liebe, die in mir lebt, für diesen Menschen andocken kann. Gib du mir eine Gelegenheit, die Liebe Gottes praktisch werden zu lassen. Wie wäre das, wenn wir das tun? Augustinus hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das heißt also, Gott muss in dir dieses Feuer anmachen. Das kannst du nicht durch Manipulation oder durch irgendwelche Einstellungssachen oder wie das immer. Das muss Gott selbst machen. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Geh hin, geh auf deine Knie und bete, dass Gott das in dir beginnt. Das war diese Leidenschaft, die in Paulus war. Einige für Christus zu gewinnen. Dass sie in der Gegenwart Gottes ankommen. Das hat mit priesterlichem Fürbittedienst zu tun. Dass wir erstmal beginnen, wie das mal jemand so schön gesagt hat, bevor du mit den Menschen über Gott sprichst, sprich mit Gott über die Menschen. Dass wir erst einmal mit Gott über diese Menschen sprechen und diese Not, die diese Menschen haben, die Anliegen, die diese Menschen haben, in der Gegenwart Gottes zu bewegen und sagen, Gott, hier ist mein Nachbar, hier ist mein Freund, der hat so viele Probleme und ich bitte dich, greif du ein, schenk ein Wunder, was weiß ich was, oder wo darf ich das Wunder sein in seinem Leben? Dass wir dann bei Familie, Freunden und Kollegen, dass wir darauf achten, nicht zu viel zu quatschen. Das kann manchmal ganz schön abstoßend sein. Sondern echte Liebe und Fürsorge für diese Menschen zu haben. Am Arbeitsplatz, dass wir Beständigkeit haben, dass Ehrlichkeit uns charakterisiert. Dass Einsatz und Zuverlässigkeit das ist, was man über uns sagen kann. Dass wir nicht schlecht über andere Menschen hinterm Rücken reden. Dass wir andere Menschen ermutigen. Und irgendwann mag es dann auch dran sein, dass Menschen anfangen zu fragen. Und dass wir dann bereit sind. Warum bist du eigentlich Christ? Was hat Jesus eigentlich in deinem Leben getan? Bist du darauf vorbereitet? Was ist deine Story, die du in 90 Sekunden erzählen kannst? Wo warst du vorher? Was hat Jesus in deinem Leben getan? Wo gehst du hin? Petrus drückt es so aus, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Jederzeit bereit sein, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen. Ich bitte, dass das Lobpreisteam schon mal nach vorne kommt. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir gleich noch ein Lied zusammen singen.